Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Und auch heute wieder eine Interviewfolge und zwar erstmalig mit Haltet euch fest. Doktorin, Professorin Ruth Breu, ihres Zeichens Head of Department of Computer Science an der Universität in Innsbruck. Sie hat dieses Department aufgebaut, ist seit 18 Jahren nun in Innsbruck aktiv, ist auf Femtech Mitarbeiterin, Expertin des Monats ausgezeichnet und ist, wenn ihr da googelt, werdet ihr sehen, in zahlreichen wissenschaftlichen Foren und Gremien vertreten. Ihre Expertise sind Quality Engineering, Security Engineering, Requirements Engineering, Software Development Processes, Enterprise Architecture Management. Wahnsinn, es ist mir eine Ehre. Christi, Ruth, hallo, willkommen in meinem Podcast.
Hallo Markus, das ist aber gut recherchiert.
Naja, das geht recht leicht, wenn man deinen Namen eingibt, dann kannst du mal einen Tag lang lesen. Ne? Also es ist,
ja, weil ich schon fortgeschrittenen Alters bin.
Naja, hast sehr viel bewegt, sehr viel erreicht. Das war jetzt ja nur ein Schnellabriss von dem, was man da über dich findet. Das ist ja unglaublich. Kennengelernt haben wir uns ja, letztes Jahr war das, glaube ich, gell, bei einer Podiumsdiskussion auf der Uni draußen, die du moderiert und geleitet hast.
Genau, da waren wir in der anderen Rolle.
Genau, da waren wir in der anderen
Rolle. Diejenige, die gefragt haben, du hast geantwortet.
Genau. War eine spannende Erfahrung, nicht? Bei der Einladung hat es geheißen, ja, es werden dann ungefähr 70 Leute da sein. Dann hat sich die Situation ein bisschen geändert und da sind da in Wahrheit 5 gesessen. Und es waren aber, glaube ich, bei den 100 was, die was online zugeschaut haben. Ne? Also es war dann im Prinzip eine Fernsehübertragung, die wir dann da gehabt haben. Sehr spannende Geschichte war das. Ja, und nachdem wir da so gut plaudert haben, haben wir gedacht, da sollten wir doch einmal gemeinsam mal was machen in die andere Richtung. Und IT akademisch betrachtet. Nicht? Also ich bin ja definitiv kein Akademiker, die geneigten Zuhörer wissen das. Und ich habe das bei der Einleitung schon gemerkt, also mit den ganzen Funktionen und Expertisen und so, da können wir gleich ins Schleudern. Jetzt bin ich schon gespannt, welche Aspekte wir da heute ausarbeiten können, vom wissenschaftlichen Sektor her gesehen. Und darum gleich die Frage an dich, Ruth. Digitalisierung, was ist denn das für dich?
Ja, du hast ja den Podcast überschrieben mit SOS Digitalisierung und da habe ich gefunden, da können wir gleich wunderbar ins Reden kommen, weil erstens mal würde ich das eigentlich nicht Digitalisierung nennen, sondern digitale Transformation. Also da sehe ich schon einen Unterschied. Also Digitalisierung ist eigentlich so das reine Übergehen von analogen Daten in digitale Daten. Also dass man zum Beispiel nicht mehr Papierformulare benutzt, sondern Webformular, dass man Akten simpel einscannt, dass man Musik in digitaler Form vorhält. Also das wäre die reine Digitalisierung. Aber ich glaube, was in dem Kontext jetzt interessanter ist, ist die digitale Transformation. Also das ist das, was jetzt Firmen machen sollten, nämlich zu überlegen, wie kann ich mein Geschäft ändern unter Anwendung von IT-Technologien. Also da geht es dann wirklich mehr ums Geschäft, um die eigenen Prozesse, wie kommuniziere ich mit den Kunden, wie spreche ich meine Kunden an, wie mache ich Marketing und so weiter. Also da stehen nicht die Technologien im Vordergrund, sondern eher das Geschäft.
Ich verstehe, ja. Ja, das ist ein spannender Aspekt in Wahrheit. Macht dir das aus, nicht? Weil, wie du sagst, jetzt irgendein Formular digital auszufüllen und dann im Hintergrund wieder auszudrucken, was gar nicht so selten vorkommt, ist nicht wirklich der Sinn des Ganzen, sondern es geht ja darum, was mache ich dann mit den Daten, die dann wirklich digital eingegeben wurden, oder? Wie verarbeite ich sie weiter?
Genau, und das bleibt einfach keinem erspart, darüber nachzudenken. Ich meine, viele machen das natürlich schon jahrelang, aber es gibt einfach doch Branchen, die jetzt erst beginnen, drüber nachzudenken. Und es kommen ja so viele neue Ideen. Also da braucht man nur in die Baubranche zum Beispiel schauen, das Thema BIM. Mhm. Und das ist dann eigentlich die digitale Transformation, dass ich das für mein Unternehmen überlege und selbst Universitäten, wir müssen uns digital transformieren. Mhm. Und das andere war das SOS, was ich sehr catchy gefunden habe. Aber auf der anderen Seite, es klingt ein bisschen nach Aktionismus. Also das klingt so, es ist Hilfe, ich muss jetzt sofort was machen, mir geht's schlecht. Wobei aber digitale Transformation ja jetzt eher was ist, was man ja langfristig angehen muss. Also da wäre es mir wichtig zu betonen, dass das ja ein kontinuierlicher Prozess ist. Aber wenn man in den Zug jetzt mal einsteigt, dann muss man schon drinbleiben. Und das SOS klingt auch so ein bisschen Hilfe, ich bin am Berg und habe einen Notfall, ich brauche Hilfe. Aber das muss natürlich, das darf ja nicht passiv sein. Also ja. Wenn ihr als Unternehmen jetzt in digitale Transformation betreibt, dann muss das auch von mir ausgehen und es kann nicht sein, dass jemand beauftragt ist, für mich zu machen. Also das ist was sehr Aktives. Also insofern habe den Titel catchy gefunden, aber würde eben lieber digitale Transformation sagen und das SOS, das müsste man ein bisschen anders interpretieren.
Ja, dann bin ich ganz bei dir. Wir erhalten wirklich öfter mal solche Hilferufe, nicht? Oder je nachdem, dein Prominent des Gegenüber so, macht es uns digital, macht es das, ihr seid die ITler. Ja. Ja, wir können es eh umsetzen, aber was setzen wir denn um? Ja, das müsst ihr jetzt wissen, ihr seid die Spezialisten. Ja, das ist natürlich, wie du sagst, von außen ein bisschen schwierig, nicht? Weil natürlich, wenn die Prozesse, es gibt ja so einen Marketing-Spruch, gibt den jetzt mal so wieder, wenn du einen Scheiß-Prozess digitalisierst, hast du nachher einen scheiß-digitalen Prozess.
Ja, und es ist auch so, man versinkt ja im Dschungel von den Technologien. Also es kommen ja ständig neue Themen dazu, Cloud und Microservices und KI und digitaler Zwilling und Chatbot und keine Ahnung. Also ich meine, also wenn man sich von der Technologie treiben lassen würde, da gehst du unter.
Ja, ja, jetzt ist ja Edge Computing wieder total hip, ne? Wenn man sich das genauer anschaut, ist das einfach wieder Rechnen am Arbeitsplatz. Aber es hat halt einen anderen Namen. Es ist spannend und das ist ja das Thema, oft einmal, wenn man da, wie du es richtig sagst, ne, da wird in irgendeinem Magazin wird dann irgendein Stichwort geschlagen, also eben Edge Computing oder halt vor ein paar Jahren Cloud. Und dann kriege ich wirklich solche Anrufe wie, du, die Cloud, brauchen wir das?
Genau. Das,
ja, was sagst du denn jetzt nicht? Meistens habe ich dann schon sagen können, du hast es schon. Das ist ja meistens dann in Wahrheit die richtige Antwort gewesen, weil jetzt unser Geschäft als IT-Systembetreuer ist ja die Technologie in einer darreichungsbaren Form hinzubringen und nicht mit irgendwelchen Schlagworten um sich zu werfen. Und deswegen haben viele schon diese Tools im Einsatz, ohne dass sie es wissen, dass sie es haben, weil es halt einfach schon Bestandteil des Prozesses ist.
Genau, aber ich kenne viele Unternehmen, die einfach sehr strategisch vorgehen und wirklich überlegen, was heißt das für mich, in welche Themen muss ich einsteigen und dann das Thema, Themenblock für Themenblock abarbeiten. Und so soll es sein. Da sieht man, man kennt es immer schon, wenn man in eine Firma reingeht, da sieht man dann meistens schon irgendwie so ein großes Bild oder ein Monitor oder so. Also das sieht man richtig, wenn das wirklich strategisch angegangen wird.
Strategisch angehen, das finde ich ein extrem gutes Stichwort. Das ist ja nicht nur in der Digitalisierung, in der digitalen Transformation ein großes Thema, sondern wir sind in einer Zeit, wo es darum geht, auch die KMUs in diese digitale Transformation zu bringen. Und es ist nichts gegen die KMU, ich bin selber ein kleiner Betrieb, gell? Und ich weiß ja aus eigener Erfahrung, aus Erfahrung bei Kunden, um etwas strategisch anzugehen, brauchst du die Ressourcen dazu. Du brauchst Leute, die wirklich die Zeit haben, beziehungsweise die Zeit bekommen und ein Budget bekommen, das strategisch zu planen. Und wenn man strategisch plant, passiert zuerst einmal nichts. Also Sichtbares. Da ist man halt am Planen, nicht? Und ich meine, was man bei einem Haus normalerweise schon macht, dass man vorher mal plant, vielleicht auch länger, als man dann in Wahrheit baut. Gerade jetzt mit diesen ganzen BIM-Themen hatten wir auch schon da im Podcast mehrere Gespräche dazu. Da planst du ja wirklich bedeutend länger, als dann gebaut wird. Ist das in der unternehmerischen Architektur noch nicht so ganz angekommen, dass die Planungszeit ein wesentlicher und wichtiger Baustein einer Transformation ist und entsprechend Zeit braucht und Ressourcen braucht, oder? Wie siehst du das?
Eben natürlich, also die Dinge müssen strategisch angegangen werden. Also insofern bin ich schon der Meinung, dass Planung wichtig ist. Aber auf der anderen Seite komme ich auch von den agilen Methoden her. Also mein Fachgebiet ist ja Soft Engineering. Also ich habe sozusagen in den letzten 20 Jahren das Thema Agilität inhaliert. Und das würde ich unbedingt auch wenn es eine andere Ebene ist, auch für digitale Transformationen raten, dass man hier agil zu Wege geht. Also nicht ein Jahr planen und dann umsetzen, sondern immer sofort auch versuchen, irgendwas tatsächlich auch umzusetzen und zu schauen, entfaltet das seine Wirkung. Natürlich müssen die Ziele immer klar sein. Also einfach jetzt, ich habe auch schon gesehen, manchmal wird ein Data Lake in einem Unternehmen angelegt, schmeißt man mal einen Haufen Daten rein und dann schauen wir mal, was man daraus machen kann. Also sowas ist nicht zielführend. Also die Ziele müssen schon immer aus dem Geschäft kommen, aber dann einfach mal Prototypen umsetzen, schauen, ob das seine Wirkung entfaltet und dann drauf aufbauen und schrittweise vorgehen. Also insofern planen muss immer einhergehen mit Ausprobieren und Lernen draus und das aber auch evaluieren. Also insofern rate ich immer zur agilen digitalen Transformation.
Sehr gut, sehr gut. Diese agilen Methoden, viele setzen das schon ein, viele setzen es nicht ein, behaupten, Chaos ist agil, aber in Wahrheit ist es ja die Bewältigung schneller und zum Teil eben auch, unter Anführungszeichen, chaotischer Vorgänge, das Management der Ganzen, weil probieren nicht, hat ja immer so einen Beigeschmack, nicht, wir spielen ja nicht, wir sind ja eine Firma. Wir probieren nicht, sondern wir machen. Mhm. Allerdings, solche Transformationsprozesse sind doch, finde ich auch, oft vom Probieren getrieben, beziehungsweise das Probieren bringt dann den Erfolg. Wie du richtig sagst, gell, wenn man vorher irgendwas auf dem Reißbrett designt, das ist soweit gut für einen Schritt. Das Ganze dann allerdings über Jahre hinweg zum Beispiel auszuprogrammieren und dann drauf zu kommen, eigentlich ist das nicht, ist natürlich eine extrem teure Geschichte. Und nichtsdestotrotz ist das so ein Spannungsfeld, nicht? So zwischen zu viel planen oder zu wenig planen und gleichzeitig zu viel probieren und zu wenig probieren, nicht?
Ja, ja, sicher.
Es ist ein sehr diszipliniertes Probieren, nicht, in dieser agilen Methode.
Ja, ja. Also das ist ja immer, ausprobieren kann man nur, wenn man ein Ziel hat. Und wenn man nach dem Ausprobieren evaluiert, ob man das Ziel erreichen kann. Mhm. Also das hängt, wie du sagst, manchmal verbindet man ja Agilität mit Chaos, aber das stimmt nicht. Das ist, es stärkt sozusagen die Kreativität und das sofortige Ausprobieren, aber es muss immer mit sehr starkem Fokus auf Qualität und Evaluierung verbunden sein.
Es ist also ja da auch
in der Softwareentwicklung haben agile Methoden haben wirklich ganz großen Sprung gebracht. Also ja. Die Informatik kann jetzt heutzutage Systeme qualitätsmäßig beherrschen. Das wäre vor 20 Jahren noch undenkbar gewesen. Mhm. Natürlich ist es immer so, dass dann schon wieder die neue Herausforderung winkt, die man jetzt auch noch nicht bewältigen kann. Also all diese ganzen KI-Sachen, die kann man qualitätsmäßig noch nicht ganz so bewältigen, aber methodenmäßig ist da ein Riesensprung gemacht worden mit Agilität.
Ja, ja. Ja. Wenn du Agilität sagst, dann sagst du wahrscheinlich implizit auch die Fehlerkultur mit, oder? Also wenn man probiert, nachher gibt es auch Dinge, wo man draufkommt, nein, das war es jetzt nicht. Und das ist ja auch so ein missverständlicher Begriff in vielen Bereichen, finde ich. Vor allem, wenn jetzt mit jemandem sprichst, der einen Fehler gemacht hat, sagt, ja, wir brauchen offene Fehlerkultur, so quasi eigentlich ist eh wurscht, das war jetzt eh super, dass ich was falsch gemacht habe. Und wenn man dann allerdings mit so agilen oder oft auch mit Softwarehäusern spricht über die Fehlerkulturen, ist das weit weniger entspannt. Das heißt ja, wir lernen aus Fehlern, aber wenn es passiert das zweite Mal dasselbe, dann kann der gute Kollege oder die Kollegin woanders weiter Fehler machen. Also es ist dann so schon rigoros, so das erste Mal feiern wir, beim zweiten Mal gibt's den Verweis aus.
Ja, das ist sehr stark in der Firmenkultur bedingt, aber an sich, das ist das Erste, was ich meine Software Engineering Vorlesung meine Studierenden erzähle, ihr werdet das nie alle richtig machen, aber es kommt darauf an, wie man mit Fehlern umgeht, also dass man einfach systematisch umgeht, auch Prozesse rund um die Fehler baut, aber Aber an sich ist es völlig normal und man braucht sich da keinen Illusionen hingeben.
Was ist denn für dich eine gelungene Fehlerkultur? Wie schaut denn die aus?
Tja, das ist, ja, ich meine, da kann ich einfach aus der eigenen Historie plaudern, weil gerade in der Forschung braucht man eine gute Fehlerkultur, weil das steckt ja eigentlich schon drin in der Idee von Forschung. Sonst wäre es keine Forschung, wenn alles gut gehen würde, würde ich mal sagen. Und also bei mir sind so viele Prototypen weggeworfen worden, weil einfach, ja, man hat was gebaut, man hat Ziele erfüllt, aber dann merkt man, das trifft so nicht ganz den Bedarf und das, was man sich eigentlich vorgenommen hat, dann werfe ich das weg und probiere es wieder neu. Und das Neue wird sicher besser sein wie das Alte. Und da tue ich mir natürlich in der IT, tun wir uns da leicht, weil was Neues ist natürlich schon relativ leichter gebaut, wie wenn wir jetzt im Bauingenieurwesen wären. Also insofern kann man das nicht auf alle Disziplinen übertragen, aber ja, also glaube einfach das mit einbeziehen, dass man das Scheitern dazugehört und dass das auch dazugehört, um letztendlich das Ziel dann mit dem Erfolg zu erreichen.
Und aus dem Kontext betrachtet, oder? Wenn du sagst in der Forschung, ja klar, du probierst einen Weg aus, ist es nicht, wirst du wahrscheinlich das analysieren, warum ist es das nicht?
Ja, eben, natürlich, genau.
Und gehst einen anderen Weg, nicht?
Ja, sowieso.
Es ist ja nicht der Probieren in dem Sinne so, ach, jetzt würfle ich mal, jetzt mache ich den Weg, nein, das weiß ich nicht, jetzt würfle ich nächstes, dann geht es anders und du lernst ja aus dem, was nicht funktioniert hat, nehmen wir
mal an. Ja, genau, natürlich. Mhm. Also man überlegt sich dann, natürlich ist das nicht lustig, wenn nichts geworden ist oder aus dem Projektantrag. Also ich habe schon sehr viele Projektanträge geschrieben, die aus denen nichts geworden ist. Und dann überlegt man sich natürlich, man könnte jetzt einfach nur sauer sein und die Gutachter nicht Schuld geben, aber ich tendiere dann doch dazu, mir selbst da ein gewisses Maß an Schuld zu geben und dann überlege ich mir halt, was ich nächstes Mal besser mache.
Ja, das ist eine Reflexion über sich und auch über den Ablauf als solches. Das genau. ist sehr wertvoll. Und das ist dann auch eine emotionale, menschliche Herausforderung, das zu können, oder? Weil, wie du sagst, wenn du grantig bist oder beleidigt vielleicht sogar, gibt es ja auch nicht, dass jemand beleidigt ist, weil halt irgendwas abgelehnt worden ist oder weil jemand anderes gesagt hat, nein, das ist jetzt nicht das, was wir wollten, dann ist ja das meistens nicht konstruktiv, nicht? Sondern das wirklich diese Größe zu haben und auch das Selbstbewusstsein zu haben und sagen, ja, das war jetzt einfach nichts. Und trotzdem aber aus einer gewissen Distanz heraus das zu analysieren, warum, wieso, weshalb und daraus zu lernen und fürs nächste Mal
genau. Und das ich besser denke, zu machen. Das wirkt sich auch in die ganze Kultur, das jetzt von meinem Forschungsteam, aber das glaube ich lässt sich auch auf Unternehmen übertragen, dass man einfach wertschätzend miteinander umgeht. Und wenn da Dinge entstehen, dann muss es aber auch erlaubt sein, dass die konstruktiv kritisiert werden und evaluiert werden. Und wenn es dann eben nicht so ganz passt, dann muss es eben dann erlaubt sein, auch dass man drüber nachdenkt und das neu macht. Also insofern hängt es schon auch beiden Seiten, also von vorgesetzten Seite, dass man da auf Augenhöhe agiert. Und dass man auch, dass das neutral oder objektiv kritisiert oder evaluiert werden kann. Und auch auf Mitarbeiterseite, dass man weiß, dass da Offenheit herrscht und dass man das nochmal neu versuchen kann. Aber natürlich auch das Bemühen, möglichst gut zu sein. Das hängt natürlich auch damit zusammen.
Ja. Und ich denke, da zeigt sich auch gleich schon ein ganz wichtiger Unterschied. Das heißt, in der Forschung, in einem Projekt, nennen wir es mal so, ein Projekt ist etwas, was man einmalig oder erstmalig macht, ist man agil, da ist man am Probieren, am Testen, am Evaluieren. Und trotzdem, sogar im Projekt und ums Projekt herum, gibt es Prozesse, die einfach Prozesse sind, sprich, die einzuhalten sind.
Genau.
Ja. Also das darf man dann unterscheiden, nicht? Weil weiß ich, wenn ich dann einmal so ein Produkt oder Projekt fertig habe und es wird so ein Prozess, zum Beispiel so ein Geschäftsprozess, dann ist der Geschäftsprozess aber auch fast gesagt, in Stein gemeißelt, dass an denen hat sich gehalten zu werden und nicht, ach, heute machen wir mal ein bisschen anders, heute machen wir mal so. Mhm. Und jetzt mal, wenn der Kunde vorbeikommt, läuft das Ganze anders. Mhm. Also das ist schon die Kunst, da zu sehen, auf der einen Seite eben agil im Projekt und in der Prozessentwicklung zu sein, auf der anderen Seite dann die Prozesse auch einzuhalten.
Ja, ja, absolut.
Das ist
absolut.
Gar nicht so ohne, ja. Mhm. Mhm. Okay, ja, cool, spannend.
So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen hören zu können.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.